Es gibt Situationen, wo die Erwartungshaltungen gewisse Erregungslagen erzeugen und diese Erregungslagen sind für diese Situation unpassend, weil gefährlich etc. pp. Total, da bin ich wirklich bei dir. Heißt, schau, wie kannst du die Erregungslage verändern, was kannst du tun, damit es für deinen Hund hilfreich ist, damit es in der Gesamtsituation für allen zugewinnen ist. Aber dieses, der hat da eine Erwartungshaltung und deshalb ist das ein nerviger, böser Hund und der handelt hier wieder gegen den Menschen und kommt hier einfach frech mit einer Erwartungshaltung um die Gegend, um die Ecke. Was glaubt er, wäre es? Das ist der komplett falsche Ansatz. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Ich möchte diese Woche über das Thema Erwartungshaltung sprechen. Das ist ein Thema, was man immer wieder liest, über das man immer wieder stolpert, wenn es eben darum geht, der Hund hat so hohe Erwartungshaltung. Nee, der muss jetzt erstmal abwarten, bis er sich runterreguliert hat. Nee, in der Erwartungshaltung nicht. Da ist ganz wichtig, dass er lernt, dass er nicht bekommt, was er möchte. Das sind wahrscheinlich so Floskeln und ja, Erklärungen, die du hier und da wahrscheinlich auch schon mal gelesen hast oder irgendwo aufgeschnappt hast. Und deshalb möchte ich darüber sprechen. Also grundsätzlich fange ich immer super gerne damit an, dass wir Menschen einmal einen Perspektivwechsel machen und schauen, hey, wo haben wir eigentlich so in unserem ganz normalen Alltag als Menschen Erwartungshaltungen an andere und durchaus ja auch an uns selbst. Ich hatte so als allererstes direkt eine Szene im Kopf. Man sitzt im Restaurant, man hat sich einen Tisch reserviert und freut sich so richtig, hat auch schon Hunger und ist in seinem Lieblingsrestaurant. Und dann sieht man immer wieder eine Person, Kellner, Kellnerin, an sich vorbeilaufen. Und so spätestens ab dem dritten Mal macht man den Hals durchaus länger und probiert irgendwie körpersprachlich auf sich aufmerksam zu machen. Und vielleicht fängt man dann mal an, so ein zaghaftes Hallo und nimmt so die Hand nach oben und probiert irgendwie auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist einem schon unangenehm. Keine Ahnung, vielleicht spreche ich da jetzt nur für mich, aber ich hasse diesen Moment, ja. Also dieses, man wird nicht gesehen und irgendwie, hallo, ich wäre hier und ja, ich würde gern die Karte bekommen oder wie auch immer. Ja, und dann kommt der Kellner, die Kellnerin irgendwann und sagt, nee, heute nicht. Du hast so eine hohe Erwartungshaltung, alleine schon, wie hibbelig du da bist. Du hast ja null Impulskontrolle. Wir warten da jetzt mal, bis sich deine Erwartungshaltung legt. Und dann dreht er sich um und geht. Ich meine, stell dir die Szene vor. Ja, das ist natürlich, es wird so nicht stattfinden, das ist mir schon klar, aber bitte probier mal diesen Perspektivwechsel. Ich bin da in einer Situation, wo ich eine berechtigte Erwartungshaltung habe. Eine völlig natürliche Erwartungshaltung, weil die Situation ja schon x-mal in meinem Leben war, dass die Person auf mich zukommt und mich nett fragt, soll ich die Karte bringen oder wahrscheinlich sogar schon mit Karte im Arm kommt, so dass ich die Speisekarte durchblättern kann und dann wird man direkt gefragt, kann ich schon was zu trinken bringen? So kenne ich das. Und dadurch entwickelt sich eine Erwartungshaltung und die ist ja berechtigt, die ist völlig normal. Und da gibt es zig Beispiele, völlig wurscht, wenn ich an der Kasse stehe und meine Produkte liegen am Kassenband ganz vorne und die Person, die da an der Kasse sitzt, macht nichts, sondern guckt nur. Dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwann fragen, ist irgendwas, brauchen Sie was von mir? Soll ich an eine andere Kasse gehen? Stimmt was nicht? Natürlich habe ich die Erwartungshaltung, dass die meine Produkte scannt, kassiert und ich gehen kann. Völlig normale Erwartungshaltung. Und wie gesagt, diese Beispiele, die gibt es jetzt en masse, wo wir durch Lernerfahrungen Erwartungshaltungen haben. Und jetzt gehe ich mal zurück zu, was ist so unser Job, wenn wir einen Hund zu uns holen? Ich reite immer wieder darauf rum, Hunde leben in einer Zwangs-WG mit uns. Wir haben die A so gezüchtet, wir Menschen, und uns ausgedacht, wie die so sein sollen und aussehen sollen vor allem. Und wir haben Hausschlüssel, wir bestimmen alles, ja, über die Hunde. Und dann ist ein ich bin da die erwachsene Person, ich bringe dich als vorausschauend, ich kann Gefahren einschätzen und durch dieses menschlich geprägte Leben. Ja, es ist eine reine Menschenwelt. Und der Hund mit seinem hundlichen Gehirn, hundlichen Bedürfnissen und hat es dann natürlich schwer und braucht irgendwie eine Hilfe. Ansonsten wäre es gefährlich für alle drumherum und ihn selbst natürlich auch. Und es wäre ja auch nervig, wenn ich mir vorstelle, dass alle ihre Hunde einfach mal rumlaufen lassen würden. Wäre definitiv, bis ich das irgendwie eingependelt hätte, sehr stressig für alle Beteiligten. Nun gut, wir leben also in dieser Zwangs-WG. Wir tragen die Verantwortung für alle Entscheidungen, die wir treffen. Der Hund ist auf uns angewiesen. Das heißt, wenn ich ins Hundetraining gehe, dann hat das für mich immer die oberste Priorität, alles, was ich meinem Hund beibringe, gerade wenn es um platte Konditionierung geht, ist die Prämisse, es geht ihm dadurch besser. Ja, sein Wohlbefinden wird gesteigert. Das ist, warum ich Training mache. Und natürlich auch die Sicherheit in unserem Alltag. Das heißt zum Beispiel, wenn ich mit Kenny unser Stoppsignal, das ist ja das, wo ich immer sage, egal was, egal wo, da habe ich wirklich so kleinschrittig, krass immer wieder dran trainiert, dass das ist ein Signal, wo ich weiß, egal was ist, er reagiert. Ja, das habe ich kleinschrittig megamäßig dahin gebracht, in alle Situationen, durch alle Erregungslagen hindurch, damit ich ein verlässliches Signal habe, wo ich sagen kann, ich will, dass du jetzt Stopp machst. Und das will ich, aber dieser Weg zu diesem ich will, dass du Stopp machst, habe ich kleinschrittig wirklich durchdacht, von Schwierigkeitsstufe 1 bis Schwierigkeitsstufe 10 super kleinschrittig mit ihm trainiert, immer positiv, und ich bringe es auch nach wie vor immer noch in unseren Alltag ein. Es kommt auf die Ladestation. Ich passe das immer wieder unserem Alltag an, damit ich hingehen kann und sagen kann, ich will, dass du Stopp machst. Das ist dieses eine Signal. Das habe ich mit keinem anderen Signal in dieser Form gemacht. Aber dieses verlässliche Signal eben sehr wohl. So, das Signal habe ich. Das ist konditioniert. Ich möchte, dass er Stopp macht. Natürlich hat er da eine Erwartungshaltung. Er hat eine Erwartungshaltung, wenn er Rehe oder Katzen rennen sieht, dass ich Stopp sage. Und er hat die Erwartungshaltung, dass er da so gut belohnt wird, dass er so Spaß daran hat, dass es ein Zugewinn für ihn ist, auf dieses Stopp zu reagieren, und dass es dadurch beim nächsten Mal für mich verlässlich ist. Natürlich hat er da eine Erwartungshaltung. Bei allem, wo ich sage, ich habe Kausalketten geknüpft, ich habe platte Konditionierung betrieben, um Wohlbefinden, Sicherheit zu steigern, damit er viel freilaufen kann, damit er bestmöglichst Hund sein kann, seine Hobbys frönen kann und. Er hat durch mich eine Erwartungshaltung, weil ich mich in sein hundliches Normalverhalten quasi reingekrätscht habe. Ich habe da mal so dieses Bildnis von einer Dominosteinkette, die natürlich ins Rattern gerät in dem Moment, wo da ein Reh aus dem Maisfeld springt. Und ich wollte mich da doch reinkrätschen in diese Dominosteinkette, damit die nicht bis zum Ende hetzen, packen, töten, zerkleinern kommt. Ich wollte das so. Und das ist ja auch gut, dass ich das will. Aber deshalb hat mein Hund eine Erwartungshaltung. Und wenn mein Hund Erwartungshaltungen hat, wo ich sage, boah, heiliger Bimbam, geht mir das auf Nerv, dann ist es mein eigenes Ding, dass ich gucken muss, hey, wie kann ich meinem Hund das irgendwie deutlich machen. Genauso wie ich zu meiner Familie sagen kann, ey Leute, hier ist mir unten gerade echt zu viel. Ständig fragt mich jemand was, mein Hirn explodiert, ich gehe mal auf den Dachboden. Das sind Sätze, die ich hier sage. Völlig normal. Und meine Familie versteht das, weil ich dann einfach kurz etwas in Ruhe abarbeiten möchte, in Ruhe etwas lesen möchte, ohne dass mein Gehirn dabei Samba tanzen muss. Und genauso ist es doch auch meinem Hund gegenüber. Wenn es da Erwartungshaltungen gibt, dann hinterfrage ich mich, was ist denn da passiert? Wieso hat denn der da jetzt eine Erwartungshaltung an mich? Wie kommt denn das dazu, dass sich da eine Kausalkette geknüpft hat? Und das kann im Alltag passieren. Das sind so, ich sag mal, Klassiker. In dieser Schublade waren jahrelang keine Ahnung, die Kausnacks oder die Leckerlis. Und jetzt gehst du an die Schublade und hast die vor einer Woche vielleicht umgeräumt und hast da jetzt, was soll ich schnell sagen, Handschuhe drin. Und dir geht es auf den Nerv, dass dein Hund angerast kommt in dem Moment, wo du diese Schublade öffnest. Ja, da ist klar, warum der Hund eine Erwartungshaltung hat und da ist klar, warum der Hund auch eine hohe Erregungslage hat, weil yay, ich krieg einen Chaosnack. Nee, kriegst du nicht mehr, haben wir umgeräumt. Aber dann kann ich das doch meinem Hund erklären. Das heißt, das liegt so an mir und dieses ich erkläre ihm das, das geht doch total nett und das geht so schnell. Das geht so pipifax einfach. Ich weiß, es gab immer noch diese Zeit, wovon, weiß ich nicht, 30.000 Wiederholungen geredet wurde. Ich habe gerade mit Kenny wieder fürs Kindergartenprojekt Du es Ailu geübt und habe da in meine Aufzeichnungen geguckt und wir sind halt einfach bei 3 und 5 Wiederholungen, nix 3.000. Ja, hat noch nichts zu tun mit, ich stehe im Wohnzimmer, keinerlei Ablenkungen und draußen ist gerade das Reh aus dem Maisfeld gesprungen. Das sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Natürlich reichen dafür die 3 Wiederholungen nicht, die ich im Wohnzimmer gemacht habe. Aber es geht eben nicht ein, oh Gott, da muss ich, wer weiß was machen, da schimpfe ich lieber und hemme meinen Hund. Nö, musste nicht. Also gerade zu Hause habe ich meinem Hund, ich ziehe die Schublade auf, gehe auf dein Kissen oder ignoriere mich. Das habe ich so schnell beigebracht, da würde ich nicht mal eine Sekunde drüber nachdenken, zu schimpfen oder so. Dann habe ich mein Pausewort, was ich super kicki einfach konditioniert habe, meinem Hund quasi verknüpft habe. Wenn ich dieses Wort sage, habe ich Sendepause und ich brauche eine Pause. Deshalb habe ich das Wort Pause genannt. Ich sage dann mit Blick zum Hund und einer Handbewegung Pause. Und es dauert keine Sekunde. Und er dreht sich um, ohne dass der da irgendwie Konflikt oder Sonstiges hätte, und geht, weil er hier Selbstbeschäftigung betreiben kann, weil er davor Bedürfnisse erfüllt bekommen hat, weil er auch weiß, obwohl ich Pause sage, wenn was Krasses ist, ist die da für mich. Der hat diese Verlässlichkeit, der traut sich mit mir zu reden. Ja, da ist einfach eine soziale, tolle Basis da. Und ja, also dieses, der hat jetzt eine Erwartungshaltung und jetzt ignoriere ich den mal. Der muss jetzt abwarten. Nee, so jetzt aber gerade nicht. Ja, das ist ja oft so. Also manche Videos, die ich dann sehe, da denke ich mir so, hey, du verhältst dich wie so ein bockiges Kind und du bist die erwachsene Person in dieser Situation, die die Verantwortung trägt für die ganze Situation und bist jetzt da so ein schmollendes, bockiges Kind, was irgendwie keinen ausgebildeten Frontallappen hat. Und das finde ich immer wieder faszinierend, dass eben, wenn wir den Perspektivwechsel machen und dieses, okay, ich gehe jetzt einmal zurück, wie kommt es denn zu der Erwartungshaltung und zu dieser hohen Erregungslage? Was ist denn da mein Zutun? Und die Wahrscheinlichkeit in unserem Alltag, dass wir damit was zu tun haben, ist halt riesig, ne? Ich meine natürlich, wenn ich jetzt Richtung Wald gehe und die letzten 2 Male ist da ein Hase an der genau der Stelle rausgesprungen. Natürlich hat der Hund dann die Erwartungshaltung, dass da der Hase ist, da kannst du nichts für. Dann kann man da aber trainieren, beziehungsweise hilft es gerade bei sowas dann mal ein paar Tage da nicht spazieren zu gehen und gerade so jagdliche Dinge, die wir liefern können, auszuleben, dass der Hund dieses Flitzen, Hetzen, Suchen, Stöbern, was auch immer bei ihm so der große Jagdbaustein ist, den würde ich da richtig vollpulvern, dass er das Erlebnis mit dir hat und bei dir hat und diesen Spazierweg erstmal nicht mehr gehen. Oder die negative Erwartungshaltung, das kenne ich noch mit einem meiner letzten Hunde, dass auf diesem einen Feldweg kam 2 Hunde, die den eigenen umgerannt, gezwickt und gejagt haben. Natürlich wollte er da nicht mehr spazieren gehen und hat, wenn wir dann da lang gegangen sind, immer dieses Scan, 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 wann kommen die wieder? Oh Gott, wann kommen die wieder? Ja, natürlich hat er da eine negative Erwartungshaltung, die sich dadurch gezeigt hat. Auch da können wir super gut unterstützen. Aber diese Erwartungshaltung, über die da gesprochen wird, da geht's ja wirklich um, du willst was von mir und jetzt ausgerechnet genau jetzt gebe ich dir das natürlich nicht, weil du willst es. Du kommst an mich herangetreten und willst da einfach was. Ja, als wäre es hier, wünscht dir was. Ja, natürlich. Ich finde es toll, dass es ganz oft wünscht dir was ist. Wenn wir irgendwo draußen unterwegs sind und er sieht Wild oder Katzen, was auch immer, dann dreht er sich um mit einer Erwartungshaltung und dann ist da wünscht dir was, ganz sicher. Und dann ist da eine Kausalkette, wo ich sage, ich bin einfach sowas von froh. Ich muss mich mit ihm nicht streiten. Ich weiß so, so verlässlich, dass er eben bei mir andockt, wenn diese Reize in der Umwelt sind. Und na klar, ne, dieses so viel wie nötig. Ich würde jetzt nicht bei einem Hund, der erstmal sagt, ach Menschen, völlig wurscht, ich schnupper hier weiter. Da würde ich keine Erwartungshaltung knüpfen, indem ich immer Alternativverhalten aufbaue. Weil klar, dann hat der Hund da auch die Kausalkette. Da kommen jetzt Menschen und dann, ja, für mich ist immer das größte Ziel, diese ja, einfach größtmögliche Selbstwirksamkeit und Selbstständigkeit, dass der Hund Selbstkompetenzen hat, zu sagen, ah, da hinten kommen Hunde, irgendwie der guckt so, da gehe ich mal buddeln, ja. Als Konfliktlöseverhalten, dass der Hund Möglichkeiten hat, aus solchen Konfliktsituationen rauszukommen, dass er da Strategien hat und nicht immer vom Menschen dieses Einatmen, Ausatmen, Einatmen, Ausatmen. Das beschränkt ihn ja auch ganz arg in seinem Hundsein. Aber wenn er sagt, boah, krass, da kommen Menschen, ey, hast du es gesehen, Menschen? Natürlich helfe ich meinem Hund dann und bastel erstmal eine Kausalkette, ja, damit mein Hund erstmal weiß, was er tun kann, anstatt, weil was ist denn dieses anstatt? Ja, die Erregungslage steigt weiter, weil die kommen frontal weiter auf einen zu. Die Distanz verringert sich, dadurch wird der Stress größer, die Erregung steigt und dann kommt halt in irgendeiner Art und Weise eine Explosion, sei es halt bellen, kläffen, in die Leine springen, was auch immer das sein mag. Oder bei ängstlichen Hunden ein, okay, dann renne ich jetzt hier mal panisch weg, ja, die kommen ja immer näher. Natürlich helfe ich dem Hund dann lieber, aber auch hier ist dieser Zwischenschritt mit du mach doch mal das, immer schon mit der Prämisse, was würde dann selbstkompetent passend sein? Was könnte dann ein Hund machen, damit er eben hundliche Dinge tut und nicht, weiß ich nicht, Sitz, Pfote oder sonst irgendwas, sondern hundliches Normalverhalten, damit er in die Selbstkompetenz kommen kann. Und sei es eben dieses klassische Bogenlaufen, von dem auch jeder spricht, oder hin und her pendeln am Weg. Das sind alles super hilfreiche Sachen. Dann nehme ich den Hund quasi an die Pfote und helfe ihm, wenn das nötig ist. Ich würde aber nicht bei einem Welpen anfangen, aus allem Kausalketten zu knüpfen. Weil es gibt Hunde, die sagen, ja, da läuft ein Pferd, aha, ja, da laufen Kinder, aha. Ja, aber dann gibt es eben auch die, die sagen, krass, ein Pferd. Ja, natürlich brauchen die Hilfe. Hier kommt eine kleine Produktempfehlung für dich, und zwar Zykene von Vetokinol. Es ist ein Ergänzungsfutter, welches Hunde und Katzen unterstützt, in herausfordernden und ungewohnten Situationen leichter zu entspannen. Perfekt also für die Urlaubszeit und auch die Gewitterzeit, die bald wieder auf uns wartet. Die Gabe von Zykene ist ganz einfach. Das gibt's nämlich einmal als Kauleckerli oder als Kapsel. Und die Kapsel kannst du ganz einfach öffnen, das Pulver, was da drin ist, ins Futter von deinem Tier mischen. Beginn mit der Gabe von Zykene unbedingt schon ein paar Tage vor dem Ereignis. So kannst du den vollen Effekt erhalten. Es gibt auch noch das Zykene Plus. Das ist ein bisschen stärker und da empfiehlt es sich wirklich, es über einen längeren Zeitraum zu geben. Das kann unterstützen, wenn du gerade beim Alleinbleibtraining bist oder eben auch, wenn es um Geräuschangst geht. Unter zylkene.de findest du alle Infos oder du lässt dich in deiner Tierarztpraxis beraten. Also das ist so diese Aufgabe, die wir haben. Aber wenn es dann dazu kommt, dass mein Hund Erwartungshaltung hat, da einfach zu sagen, ich ignoriere dich, ich sitze das jetzt aus, ja, da musst du jetzt selber durch, ja, dann reiß dich mal am Riemen, verdammt, ja, das ist doch jetzt unnötig. Das sind ja alles Sachen, die nicht hilfreich sind, ja. Also da gucken, wie kann ich kleinschrittig meinem Hund Unterstützung liefern. Und vor allem beginnt es auch immer mit dem, was wünschst du dir, was dein Hund tut? Ja, was ist das große Ziel? Wenn das große Ziel ist, neben dir sitzen und da aber Nase bohren und Luft gucken, finde ich das vermessen. Ja, ist das Ziel ein, ja, der läuft dann halt Bogen und schnuppert und sucht sich den Abstand, der für ihn gut ist und sich gut anfühlt, oder der geht einen Bogen und dann buddelt da ein Stück, was auch immer, ja, das können hilfreiche Sachen sein. Es kann auch sein, dass Hunde anzeigen können, hey, dir baumelt da das Spielzeug an der Leckerli-Tasche, gib mir das mal kurz. Auch das kann erstmal eine selbstkompetente Strategie sein. Klar, ne, muss man dran denken, dass das Spielzeug dann auch da hängt, aber sowas meine ich, irgendwelche Hilfestellungen, die so sanft und klein sind wie möglich. Aber ein von Haus aus sagen, ich sitze das jetzt aus, deine Erwartungshaltung muss hier weg, da musst du jetzt mit der Erregung selbst klarkommen, ja, fahr dich mal runter, so nicht. Das ist nicht hilfreich, vor allem nicht, wenn wir uns immer wieder klammern, das ist ein Kleinkindgehirn. Ein Kleinkindgehirn, ein Hundegehirn mit Hundeinteressen, Hundeverhalten in der menschlichen Welt, was einem Menschen gegenübersteht, der vielleicht völlig vermessene Vorstellungen an Ziele hat für diesen Hund. Ich hatte mit Kenny zum Beispiel nie das Ziel zu sagen, ich taper mit dem jetzt mal eine Stunde durch die Stadt. Mal abgesehen davon, dass ich das nicht tue, weil es mich total stresst. Aber ich würde auch nicht auf die Idee kommen, zu sagen, er muss das. Nö, muss er nicht. Ja, braucht unser Alltag nicht. Ich weiß, dass ich ihn durchführen kann und dass das dann okay ist. Aber dass er wie zwei meiner anderen Hunde sagt, ja, pf, ich taper hier einfach neben dir und hatte einen ganz netten Tag, gab viel zu schnuppern, cool, kommen wir wieder heim. So wird es bei ihm nie sein. So wird es auch bei mir nie sein. Aber mein Mann kommt auch nicht auf die Idee zu sagen, so, wir gehen jetzt hier mal zu Trainingszwecken, dreimal die Woche schön durch die Innenstadt schlendern, ne, damit du dich mal gewöhnst, damit es mal besser wird hier. Ich kann mein Gehirn da nicht umtrainieren. Das wird immer so sein. Und das finde ich so wichtig, dieses Ziele fair anpassen und nicht irgendwie diese, ja, ich sage mal 0815 Hund in Form gepresste Vorstellung haben, weil der Normhund in der Normfamilie mit der Norm, mit dem Normreihenhaus und dem Reihenhausgärtchen, der hat sich bitte so normiert zu verhalten oder sonst. Ne? Nee. Also ist halt einfach unpassend und da vielleicht die eigenen Erwartungshaltungen, ich bringe es jetzt mal aufs Trapez, anpassen. Du kannst ja mal gucken, was passiert, wenn du die aushältst. Ne? Einfach mal aushalten lernen, diese Erwartungshaltung an deinen Hund und nichts tun, weil dein Hund soll ja auch nichts tun mit diesem, der soll jetzt die Erwartungshaltung mal runterfahren, ne? Der soll das anpassen, ist ja auch nur gemeint, der darf jetzt nicht kommunizieren, schon gar nicht irgendwie laut werden oder ungemütlich, geschweige denn körperlich werden. Und das Gleiche dann aber bitte auch umgekehrt, ja. Einmal aussitzen, die Erwartungshaltung da an den Hund. Nee, nicht gestresst und impulsiv werden, sondern mal aushalten lernen. Ich finde es immer so krass, wenn man das wirklich eins zu eins umkehren würde und dann ja auch noch mit dem klaren Gedanken, hey, was haben erwachsene Menschen für ein grandioses Hirn eigentlich? Also eigentlich mit Impulskontrolle und Co. Aber wenn man dann in die Kommentarspalten schaut, dann ist einem wieder klar, dass die Idee mit der Impulskontrolle doch irgendwie von woanders kommen muss. Ja, also Erwartungshaltung des Hundes und damit einhergehende Erregungslagen kann uns natürlich die Umwelt basteln. Ja, genauso wie die Hunde ja genau wissen, wir fahren hier jetzt zu meinem Best Buddy und wir gehen spielen, weil an der Wiese treffen wir uns immer nur. So, ne, wir fahren genau in die Straße, die riechen dann ja auch, wo man anhält. Natürlich sind die dann erregt. Aber auch da kann man dran trainieren, dass man eben sagt, na, wir lassen die jetzt hier nicht gleich quasi aus dem Auto springen und kläffend aufeinander zurasen wie die Irren, sondern wir machen einfach erstmal ein paar Target-Übungen, Tricks oder wir spielen, der Mensch spielt mit ihnen oder gibt's ganz viele Möglichkeiten, wodurch man dieses Ankommen und diese Erregungslage verändern kann, weil das eine Erwartungshaltung da ist im Sinne von, ah ja, da ist mein Kumpel und mit dem darf ich dann spielen. Ist ja logisch und total verständlich, aber dieses wie sollen die miteinander spielen und wie sollen die am Anfang sein, aber auch da, warum sollen die nicht auch einfach mal sich freuen und irre miteinander rumrennen? Also klar, ne, bei fremden Hunden, die jetzt noch keine gute Sprachebene haben oder bei Hunden, wo man weiß, das ist sehr, sehr konfliktträchtig, diese Zusammenkunft. Da würde ich auch darauf achten, dass man halt sagt, ja, okay, ne, Erregungslage mal nicht so hoch pushen. Aber wenn Kennys beste Freundin kommt, dann kommt die auch einfach in den Garten reingebrettert und dann quietschen die und freuen und fiepen und wuseln miteinander rum und schlecken sich das Gesicht ab und hüpfen übereinander. Und warum soll das nicht sein? Bin ich total okay? Ja. Also hier vielleicht noch mal genauer definieren, weil da bin ich total klar mit. Es gibt Situationen, wo die Erwartungshaltungen gewisse Erregungslagen erzeugen und diese Erregungslagen sind für diese Situation unpassend, weil gefährlich etc. pp. Total, da bin ich wirklich bei dir. Heißt, schau, wie kannst du die Erregungslage verändern? Was kannst du tun, damit es für deinen Hund hilfreich ist? Damit es in der Gesamtsituation für allen zu gewinnen ist. Aber dieses, der hat da eine Erwartungshaltung und deshalb ist das ein nerviger, böser Hund und der handelt hier wieder gegen den Menschen und kommt hier einfach frech mit einer Erwartungshaltung um die Gegend, um die Ecke. Was glaubt er, wäre es? Das ist der komplett falsche Ansatz. Ich hoffe, das hat dir ein bisschen geholfen und freue mich wie immer auf den Austausch zu der Folge. Und Nachrichten, wie auch immer du mir schreiben magst, komm einfach auf mich zu und sag mir deine Gedanken dazu. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.